2. Mose 7, 14 bis 25, hört das Wort Gottes. Und der Herr sprach zu Mose: Das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao. Siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen. Tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deiner Hand, der zur Schlange geworden ist. Und sprich zu ihm: Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen: Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, sodass die Fische im Nil sterben müssen. Und der Nil stinken wird, und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über seine Nilarme, über seine Kanäle und über seine Sümpfe und über alle Wasserbecken, dass sie zu Blut werden und dass im ganzen Land Ägypten Blut sei, selbst in hölzernen und steinernen Gefäßen. Und Mose und Aaron machte es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. Und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben. Und der Nil wurde stinkend, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao, und er hörte nicht auf sie, wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und das währte 7 Tage lang, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dein Angesicht in Demut, weil wir bekennen, Herr, dass wir dein Wort mehr brauchen als alles andere. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus deinem Mund kommt. Aber Herr, wir bekennen auch, dass wir deinen Geist brauchen, um dieses Wort zu verstehen. Und so bitten wir, Herr, dass du in unserem Herzen durch deinen Geist wirkst, dass diese Worte, Herr, in uns Glauben und Vertrauen wirken und dass wir die Wahrheiten anwenden können. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Gott verherrlicht sich. Unser Titel über den letzten Abschnitt, schon einige Wochen her, genau genommen 3 Wochen. Gott verherrlicht sich war der Abschnitt. Und es war eine Art Einleitung zu dem, was wir jetzt in den nächsten Wochen betrachten werden. Es war die Einleitung, wenn wir so wollen, zu den 10 Plagen. Gott verherrlicht sich, indem er Ägypten richtet. Und das ist eine Wahrheit, die, lass uns ehrlich sein, unangenehm ist. Oder eine Wahrheit, die wir nicht so gerne hören, die wir nicht so gerne weitergeben. Doch Gott zeigt seine Herrlichkeit, wenn er richtet. Gott ist der große Richter. Und wenn Christus wiederkommt, heißt es im Wort Gottes, in all seiner Herrlichkeit kommt er wieder als der Richter. Der Richter von allen Menschen. Und was wir heute sehen, ist der Beginn über das Gericht Ägyptens. Man nennt es die 10 Plagen, manche nennen es 10 Zeichen, 10 Wunder. Was auch immer man für einen Namen gibt, es sind 10 Dinge, die Gott tut gegen Ägypten und gegen den Pharao, den König von Ägypten. Seht ihr, in Vers 16 lesen wir direkt, dass der Pharao sich geweigert hat, auf Gott zu hören. Und deswegen wird sich Gott jetzt im Gericht verherrlichen. Und in den nächsten Wochen werden wir sehen, wie Gott deutlich macht, dass er der einzige Gott ist. Er ist der wahre Gott. Die verschiedenen Plagen, wenn wir sie betrachten, werden immer wieder den ein oder anderen Gott der Ägypter angreifen. Und zeigen, dass diese Götter der Ägypter machtlos sind und keine Chance haben. Das 2. Buch Moses ist im Prinzip ein ständiger Kampf zwischen Gott und seinem Volk gegen wie wir es im 1. Buch Mose sehen, den Samen der Schlange. Es ist eine Fortführung von das, was wir in 1. Mose sehen. Das ist das, was Gott verheißen hat in 1. Mose 3, dass der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten wird. Und immer wieder sehen wir, wie Gott handelt und wirkt und wie die Schlange, der Teufel, versucht dagegen zu wirken. Und 2. Mose ist genau diese Fortführung dieser Geschichte. Und die erste Plage, die Gott hier sendet, ist schon eine drastische und dramatische Ankündigung von dem, was noch kommen wird. Gott verwandelt das Wasser Ägyptens in Blut. Alles Wasser. Jeder Brunnen, jeder Topf, jedes Fass, überall wo Wasser war, war am Ende Blut drin. Das ist die erste Plage. Die Lebensader der Ägypter wurde vernichtet. Der Nil ist das, was Ägypten kennzeichnet. Ist das, worauf Ägyptens Fruchtbarkeit basiert. Und Gott nimmt es von ihnen und er vernichtet es. Weißt du, die erste Plage ist, habe ich der Predigt den Titel gegeben, ein blutiger Anfang. Es ist erst der Anfang von all dem, was Gott über Ägypten kommen lassen wird. Ein blutiger Anfang. Wir werden 3 Dinge betrachten. Und diese 3 Dinge, die wir gleich betrachten, sollte eins in uns auslösen. Nämlich Anbetung und Dienst. Das ist das, was das Ziel eigentlich sein soll, dass wir Gott anbeten und dass wir ihm dienen. Das ist das Ziel dieses Abschnitts. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen. Der erste Punkt lautet, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Das ist das, was Gott deutlich machen will. Das Erste, was Gott fordert von Mose in diesem Abschnitt, ist, dass er zum Nil geht, zum großen Fluss. Dort soll er den Pharao treffen und mit ihm sprechen. Bis jetzt, jedes Mal, wenn Mose mit dem Pharao gesprochen hat, war es im Palast des Pharaos. Es war quasi ein Heimspiel für den Pharao, wenn man so will. Doch jetzt wird der Pharao sein Haus verlassen und Gott wird ihn direkt am Nil konfrontieren, ihm entgegentreten. Und Gott wird seine Macht zeigen. Schaut, in Vers 15 heißt es, Mose soll zum Nil gehen und er soll den Stab in seine Hand nehmen, der zur Schlange geworden ist. Der Stab, der die Schlangen der Zauberer aufgefressen hat. Der Stab, mit dem Gott im letzten Abschnitt seine Macht gezeigt und demonstriert hat. Gott hatte gezeigt, dass die Macht, die die Ägypter hatten, keine Chance gegen ihn hat. Dass er mächtiger ist als die Ägypter. Und dieser Stab war ein Zeichen für Gottes Macht. Und diesen Stab sollte Mose mitnehmen und ihn wieder benutzen. Ja, durch diesen einfachen Stab macht Gott schon eine Sache deutlich. Ich habe die Macht. Und ich werde meine Macht zeigen. Im Endeffekt ermutigt der Mose auch ein Stück durch diesen Stab. Aber Gott macht mehr. Warum denkt ihr, sollte Mose unbedingt am Nil den Pharao treffen? Warum war das so wichtig? Ich denke, es ist zum gewissen Grad eindeutig, der Nil wird am Ende Blut sein und der Pharao wird es direkt mit seinen eigenen Augen sehen. Aber es gibt einen weiteren Grund, der nicht ganz so offensichtlich im Text steht, aber der uns hilft, den Text zu verstehen. Höchstwahrscheinlich zu 99,99999% ging der Pharao zum Nil, um Götter anzubeten, um den Gott der Fruchtbarkeit anzubeten. Die ägyptische Kultur war eine Kultur voller Götzen. Und es gab diesen Gott der Fruchtbarkeit und die Ägypter haben geglaubt, wenn man ihm genug opfert und ihn genug anbetet, dann lässt er dem Nil viel Wasser haben. Und dann wird der Nil über seine Ufer treten und viel Fruchtbarkeit in den Feldern bringen. Und der Pharao hat das getan, was er als Stellvertreter des Volkes tun musste. Er ist rausgegangen, um diesen Gott anzubeten, um ihm Opfer zu bringen. Damit dieser Gott Wachstum und Leben und Gedeihen schenkt. Wahrscheinlich gab es in der Nähe des Palastes eine Stelle am Nil, wo extra ein Altar, wo extra eine Anbetungsstätte aufgerichtet war. Wir haben Lieder überliefert aus der Zeit der Israeliten in Ägypten, die davon berichten, wie man diesem Gott angebetet hat und wie man ihnen Loblieder gesungen hat. Aber wir wissen eines, weil wir das Wort Gottes kennen, wir wissen, dass Gott keinen anderen Gott erdulden kann. Später in den 10 Geboten sagt Gott zu seinem Volk, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot. Unser Gott ist der einzige Gott und ist der einzige, dem Anbetung gebührt. Niemand sonst. Und jetzt, als der Pharao dabei war, Götzendienst zu begehen, einen anderen Gott anzubeten, kommt Mose als Stellvertreter Gottes und unterbricht ihn oder hindert ihn, hält ihn davon ab, das zu tun, was er sowieso nicht tun sollte. In dem Moment, wo der Pharao zu seinem falschen Gott geht, kommt Gott und stoppt ihn und zeigt ihm, wer der wahre Gott ist, der einzige Gott. Seht ihr in Vers 16, was Mose zum Pharao sagt? Er hat sich geweigert und deshalb sollte Mose dann sagen, darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden. Gott sei sein Stellvertreter und er soll zum Pharao reden und eines deutlich machen. Es gibt nur einen Herrn. Gott ist der Herr. Und niemand sonst darf angebetet werden. Er macht es deutlich. Er gibt ein Zeichen. Er sagt, er lässt das Wasser in Blut verwandeln. So, dass es niemand mehr trinken kann. So, dass die Fische darin sterben. So, dass es am Ende stinkt in ganz Ägypten. Ich weiß nicht, wir leben in Berlin. Berlin hat anscheinend nicht die beste Kanalisation und manchmal, gerade im Sommer, wenn zu viel geregnet hat und die Kanalisation überläuft, stinkt es. Und zwar sehr unangenehm. Und so hat es im ganzen Land gestunken. Seht ihr, der Pharao hat gedacht, wenn er zu seinem falschen Gott geht, hilft es dem Land und der Fruchtbarkeit. Aber Gott macht im Ganzen einen Strich durch die Rechnung und nimmt alle Fruchtbarkeit vom Land. Das Wasser, was benötigt wurde, um zu überleben, um die Felder zu bewässern, war nicht mehr brauchbar. Das Wasser hat sogar Leben umgebracht. Seht ihr, was Gott deutlich macht, ist, wann der Nil mit Wasser überläuft, mit wie viel Wasser der Nil läuft und ob der Nil überhaupt zu gebrauchen ist oder nicht. Seht ihr, Gott macht eine Sache deutlich, gleich zu Beginn. Er ist der einzige Gott. Und ihm allein gebührt die Ehre. Er allein soll angebetet werden. Wir dürfen unsere Hoffnung und unser Vertrauen am Ende auf nichts anderes setzen als auf Gott allein. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Es gibt nur einen Gott und als zweites, Gott hat ein Ziel. Es gibt nur einen Gott und Gott hat ein Ziel. Und dieses Ziel müssen wir verstehen. Dieses Ziel ist entscheidend, weil wir müssen wissen, warum Gott das alles macht. Wir müssen das Ziel verstehen, damit wir richtig handeln und das Richtige tun. Das Problem ist, dass wir, das kennen wir aus allen möglichen Bereichen im Leben, ganz schnell das Ziel aus den Augen verlieren können. Weil wir alle Nebenschauplätze sehen, aber nicht das sehen, worum es eigentlich geht. Denn wir könnten denken, das Ziel war, den Pharao und Ägypten zu richten. Aber ich glaube nicht, dass das Ziel am Ende von Gott war. Es war ein Teil. Gott musste den Pharao richten. Wir könnten auch denken und den Fehler machen, Gott will Israel aus Ägypten retten. Und auch das stimmt. Gott hatte Mitleid mit seinem Volk und er wollte es erlösen und er wollte es ins verheißene Land bringen. Aber auch das ist nicht sein großes Ziel. Vers 16 heißt es, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Was war das große Ziel, was Gott hatte? Das Ziel war, dass sein Volk befreit ist, um nicht mehr dem Pharao zu dienen, sondern Gott zu dienen. Das große Ziel Gottes war, dass sein Volk ihn anbetet und ihm dient. Und deshalb macht er das alles. Deshalb schickt er die Plagen. Deshalb richtet er Ägypten. Und deshalb zeigt er, dass die Götter der Ägypter schwach sind. Ich glaube, die 10 Plagen haben nicht nur das Ziel zu richten, sondern auch den Israeliten, die seit Jahrhunderten unter diesen Göttern gelebt haben, zu zeigen, dass die Götter schwach sind. Und nicht die Macht haben, wie die Ägypter behauptet haben. Das Volk soll in die Wüste ziehen und Gott dienen. Darum geht es Gott. Gott will angebetet werden. Das ist das Ziel in der gesamten Schrift. Nicht nur im zweiten Buch Mose. In der gesamten Bibel gibt es das eine Ziel, dass Gott sein Volk errettet, damit das Volk ihm dient und ihm anbetet. Seht ihr, als Israel endlich aus Ägypten war und endlich am Berg Sinai hier angekommen ist und Gott angefangen hat, mit ihnen zu reden, was war das Erste, was Gott ihnen gegeben hat? Das sind die 10 Gebote. Und die ersten 4 Gebote machen deutlich, wer Gott ist und was das Volk ihm gegenüber für Pflichten hat. Die ersten 4 Gebote machen deutlich, wie Gott angebetet werden soll. Und das ist das Ziel, das ist das große Ziel. Und dieses Ziel hilft uns, das zweite Buch Mose zu verstehen. Dieses Ziel hilft uns, die Plagen zu verstehen. Das Ziel hilft uns, die gesamte Schrift zu verstehen. Und dieses Ziel muss unser Ziel sein. Gott dienen und Gott anbeten. Dazu sind wir berufen. Das ist eigentlich unser Leben. Wie der Paulus sagt in Römer 12, ich ermahne euch nun angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein vernünftiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer Gottesdienst. Unser Gottesdienst, unser Dienst für Gott ist eine Lebensaufgabe. Und es beginnt damit, dass wir nichts anderes neben Gott stehen lassen. Dass wir nichts anderes in unserem Leben haben, auf das wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen setzen. Wir müssen aufhören damit. Wir müssen aufhören zu denken, dass wenn wir genug Geld haben, dass dann alle unsere Probleme und Sorgen gelöst sind. Wir müssen aufhören daran zu denken, dass wenn wir es schaffen, ist alles gut. Jesus warnt uns, er sagt, die Reichtümer auf dieser Erde werden von Motten und Rost zerfressen. Und sie vergehen. Und der Jakobus greift die Worte von Jesus auf und sagt, ihr Reichen rühmt euch damit, aber all das, womit ihr euch rühmt, wird nachher euer Gericht werden. Wir müssen aufhören zu denken, dass wenn wir die richtigen Beziehungen haben und wenn unsere Beziehungen und unsere Familien alle funktionieren und gut sind, dann ist unser Problem gelöst. Wir müssen aufhören zu denken, dass Menschen unsere Probleme lösen können. Und so wichtig Beziehungen im Wort Gottes sind, so wichtig die Familie im Wort Gottes ist, am Ende können sie uns nicht retten, am Ende kann uns das nicht erfüllen und am Ende kann unser Leben nicht verbessern. Gott ist der einzige Gott und er muss angebetet werden und ihm dienen. Wir rennen nicht dem Geld hinterher, wir rennen nicht Menschen hinterher, wir laufen Gott hinterher. Nichts darf die Stelle Gottes einnehmen in unserem Leben. Und dann müssen wir Gott dienen. Und am besten beginnen wir mit dem Sonntag. Am besten wir nutzen heute dafür, Gott zu dienen. Gott in seiner Gnade hat uns einen Tag aus 7 gegeben, wo er sagt, ruht, denkt nicht an euren Alltag. Denkt nicht darüber nach, was ihr morgen machen müsst. Denkt nicht darüber nach, was letzte Woche war. Nutzt diesen Tag mit euren Geschwistern, betet Gott an. Lest in seinem Wort, verbringt Zeit im Gebet. Lass uns ehrlich sein, unser Alltag ist so stressig. Wann finden wir noch Zeit, wirklich Gebetszeiten zu haben? Nutzt den Sonntag. Bleibt hier, esst gemeinsam mit uns. Komm in den zweiten Gottesdienst, was auch immer. Aber wir sollten Gott dienen und ihn lieben und ihn anbeten. Und wann, wenn nicht heute? Aber vor allem, und das ist das Wichtigste, vor allem dienen wir Gott und beten wir Gott an, wenn wir an Christus glauben. Das Neue Testament macht es sehr deutlich. Wir können nicht zu Gott kommen, außer durch Christus. Wir können ihm nicht dienen, wir können ihm nicht wohlgefällig leben, wir können ihm nicht anbeten, wenn wir nicht in Christus sind. In Johannes 4 lesen wir, wie Gott angebetet werden will. In Wahrheit und in Geist. Und Christus ist die Wahrheit. Und er gibt uns den Geist der Wahrheit, damit wir in aller Wahrheit geleitet werden. Wir können nur durch Christus zu Gott kommen. Und das ist entscheidend. Wir können nicht einfach nur denken, wenn wir gewisse Handlungen tun, wenn wir das Wort Gottes einfach so lesen und wenn wir die richtigen Worte reden, dann ist alles gut. Wir müssen in Christus sein. Unser Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage, um Gott zu dienen und ihn anzubeten. Und das macht Gott deutlich. Es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott hat das große Ziel, dass er angebetet wird. Und als drittes macht Gott deutlich, dass er derjenige ist, der über alles die Kontrolle hat. Er bestimmt, was geschieht. Das ist der dritte Punkt. Gott hat die Kontrolle. Und das ist das, was der gesamte Abschnitt zeigt. Und das ist ein Punkt, den wir jede Woche wieder anhängen könnten an die Predigten. Weil das wird in den nächsten Wochen immer wieder deutlich. Gott ist derjenige, der bestimmt. Seht ihr, bis jetzt hat der Pharao gedacht, er hat alles in der Hand. Mose und Aaron sind gekommen, zwei Israeliten, ein Hirte und ein Sklave, stehen vor ihm und sagen, was er zu tun hat. Was war die Entscheidung? Arbeitet mehr, arbeitet härter, bringt mir mehr Ziegel, bringt mir bessere Ziegel. Was weiß ich, was der Pharao gedacht hat, was er alles kontrollieren kann. Aber Gott bestimmt, was geschieht. Und manchmal ist es unangenehm. Weil Gott bestimmt auch die unangenehmen Dinge im Leben. Gott wollte am Ende, dass Israel härter arbeitet. Gott wollte am Ende, dass die Arbeit schwieriger wird. Es ist nicht angenehm, aber es ist am Ende beruhigend. Weil wir wissen, es ist unter Gottes Kontrolle, dem allmächtigen Schöpfer von Himmel und Erde. Und niemand und nichts kann es aus seiner Hand reißen. Seht, das wird gleich am Anfang deutlich. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharaos verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Und wir wissen von dem, was wir schon studiert haben im zweiten Buch Mose, dass Gott das Herz des Pharaos verstockt hat. Er war es, der das Herz des Pharaos schwer gemacht hat. Es ist Gottes Plan gewesen. Es ist Teil von Gottes Gericht. Liebe Geschwister, die Welt und die Menschen in dieser Welt stellen sich manchmal gegen die Kirche Gottes. Und Christus hat uns das verheißen. Er hat gesagt, sie werden euch hassen, weil sie mich hassen. Und manchmal fragen wir uns, warum? Und eigentlich ist es der Normalfall. Paulus sagt, wer gottesfürchtig leben will, der muss Verfolgung erleiden. Aber es ist hart, es ist nicht angenehm. Aber wir müssen eines wissen, es ist trotzdem gut, weil Gott in allem handelt und Gott sich in allem verherrlicht und Gott alles unter Kontrolle hat. Und das sehen wir in unserem Abschnitt. Seht ihr, wir sehen Gottes Gericht über Ägypten und wir sehen in diesem Gericht zwei Dinge. Gott sagt, was er tut und dann tut Gott es und niemand kann es aufhalten, niemand kann es verändern, niemand kann es rückgängig machen. Gott bestimmt, was wann geschieht. Wir könnten denken, es ist doppelt gemoppelt. Gott hätte einfach das Wasser in Blut verwandeln können, um es anzukündigen. Aber Gott macht hier deutlich, das wird geschehen. Und dann geschieht es. Und nicht, weil irgendjemand das Wetter vorhersehen konnte. Oder weil irgendjemand die Naturgesetze außer Kraft setzen konnte für einen Moment. Sondern weil Gott es bestimmt hat, dass es so sein wird. Und Mose und Aaron wurden vor dem mächtigsten Mann der Welt geschickt. Die ganze Welt hat vor Ägypten gezittert zu diesem Zeitpunkt. Aber dieser Mann war machtlos. Machtlos gegenüber Gott. Alles Wasser wird zu Blut. Nicht nur das Wasser im Nil, selbst das Wasser, was nicht im Nil war, was schon vorher rausgeschöpft war, was aus den Brunnen geholt wurde, alles Wasser in ganz Ägypten wurde Blut. Und dann lesen wir diese Worte, die scheinen zu relativieren, was Gott getan hat, aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jetzt wirst du uns fragen lassen, die erste Frage ist, wo haben die überhaupt klares Wasser herbekommen? Oder haben sie nur behauptet, dass sie Wasser hatten? Weil alles Wasser war Blut. Und zweitens ist das überhaupt nicht beeindruckend. Weil was die Zauberer nicht konnten, war das, was sie eigentlich hätten können müssen. Nämlich für das ägyptische Volk sorgen müssen. Sie hätten das Blut wieder in Wasser verwandeln können müssen. Die ganze Sache war, was der Pharao gedacht hat, durch seine falsche Anbetung könnte er die Fruchtbarkeit des Landes fördern. Aber seine Zauberer und Priester und Mächtigen im Land waren nicht dazu in der Lage, das zu produzieren. Sie haben versagt. Gott hat bestimmt, was geschieht. Er hat 7 Tage lang Blut durch Ägypten fließen lassen. Und der Pharao hat sein Herz verstockt. Er hat gedacht, seine Götter sind genauso mächtig wie Gott. Und er ist zurück in den Palast gegangen. Und dann sehen wir diesen traurigen Vers, aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser. Denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und dann hat der Pharao gedacht, wenn ich kein Wasser trinke, dann trinke ich Wein. Ist mir doch egal. Aber sein Volk hat gelitten und musste verzweifelt nach Wasser graben, weil sie das Wasser, was sie sonst getrunken haben, nicht mehr trinken konnten. Gott hat die Kontrolle gehabt am Ende. Und er hat in seiner Autorität gesagt, was geschieht, und er hat es getan. Und liebe Geschwister, das war nicht angenehm für die Israeliten. Die hatten auch kein Trinkwasser mehr. Die mussten auch nach frischem Wasser graben. Deren Wasser in ganz Ägypten wurde zu Blut. Am Ende der Plagen sehen wir, wie Israel verschont wird. Aber am Anfang mussten sie genauso darunter leiden. Und so ist es auch manchmal hier. Manchmal leiden wir. Vielleicht, weil Gott richtet. Weil Gott souverän handelt. Weil Gott entscheidet. Weil er die Kontrolle hat. Aber er hat ein Ziel dabei. Und dieses Ziel sollten wir nicht außer Augen verlassen. Und egal, in welcher Lebenssituation du bist. Egal, wie schwer dein Leben ist. Oder wie unsicher deine Zukunft ist. Oder wie ungewiss. Sollte unser Ziel dasselbe sein wie Gottes Ziel, dass wir ihn anbeten und ihm dienen. Weil das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Das ist das, wozu Gott uns erlöst hat. Das ist das, was wir eines Tages in der Ewigkeit tun werden. Wir werden vor Gottes Thron stehen und ihm anbeten, Tag und Nacht. Und ihm Lob singen und ihm dienen. Lasst uns beten.